in dieser Episode.
Erzähl uns einmal, wie geht's jetzt der deutschen Bäuerin, den deutschen Bauern?
Die Landwirtschaft, und da haben leider die Medien auch sehr viel zu beigetragen, haben tendenziell eher ein negatives Image. Wir alle sind abhängig von den Lebensmitteln. Es gab noch nie so viele Menschen wie jetzt in Deutschland. Es gab noch nie so wenig Landwirte und Landwirtinnen. Also ganz wenig Menschen produzieren unsere Lebensmittel.
Es geht halt nicht ohne Landwirtschaft. Also selbst wenn man Hardcore-Veganer ist, man braucht die Landwirtschaft. Ja. Egal wie man sie ernährt, egal welche Ernährungsform, man braucht Landwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes.
Die österreichische Landwirtschaft hat in Deutschland, meine Wahrnehmung, einen höheren Stellenwert als die deutsche Landwirtschaft in dem eigenen Land, weil man das so auch mit Urlaub vielleicht verbindet.
Es gibt in Österreich so diesen Spruch, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Und genau auf dem Grad, wie wir die Landwirtschaft, habe ich das Gefühl, halten. Also die, was unser Essen produzieren, die soll es zwar geben, aber das Essen sollte ja nichts kosten.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo, mein Name ist Hannes Reuer und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Und ich habe mir das mal gedacht, ich schaue mal ein bisschen über die Grenzen. Und zwar haben wir heute einen besonderen Gast geholt, die Pia Münster. Sie kommt aus Deutschland und sie ist Agrarbiologin und Umweltwissenschaftlerin. Und warum schaue ich über die Grenze? Weil man ja immer wieder sehr viel hört, wie es den Bäuerinnen und Bauern in Deutschland geht, wie die ganzen Themen diskutiert werden zum Thema Tierwohl, wie es geht mit dem Green Deal, mit dem ganzen Umweltthema. Und da ist ja sehr viel in Aufruhr gerade, es ist sehr viel in Veränderung. Und da ist mir die Pia über den Weg gelaufen. Also nicht sie persönlich, sondern ich halte es jetzt gleich mal da in die Kamera, nämlich ihr Buch. Und das hat sie gemeinsam mit ihrer Schwester, Zwillingsschwester, geschrieben, mit der Kim Münster. Und die Pia ist halt bei mir. Pia, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Euren Podcast höre ich mir an und ich bin es total begeistert, hier zu sitzen und mit dir zu sprechen.
Du kommst aus Düsseldorf, bist extra zu uns gefahren.
Genau, gestern angereist, von Düsseldorf nach Wien und ist ja jetzt nicht ganz so weit und gucken wir jetzt nebenbei noch Wien an. Genau, gestern angekommen.
Genau, wir werden heute ein bisschen wirklich reden über das, wie geht es in Deutschland so zu, wie ist dort die Stimmung und ja, starten wir gleich vorher rein, Pia. Wie kommt man dazu, ein Buch zu schreiben mit dem wirklich sehr, sehr coolen Namen Erde, Arbeit, Leidenschaft? Das ist ja sehr viel Erdiges, würde ich sagen. Also da ist sehr viel Wertehaltung dabei. Wie kommt man auf sowas?
Ja, wie kommt man auf sowas? Vor allem, weil es auch wirklich sehr viel Arbeit ist. Nicht nur auf den Betrieben, sondern auch das Schreiben. Und ich habe es ja nicht alleine geschrieben. Ich habe es mit meiner Schwester geschrieben, Kim Münster. Und ja, also wir haben einfach gedacht, wir wollen gerne mal was zusammen machen. Wir sind so unterschiedlich. Wir sind gemeinsam aufgewachsen und sind in so zwei verschiedenen Bubbles. Meine Schwester hatte im Prinzip die Perspektive der Städterin und ist auch in sehr, sagen wir mal, künstlerischen Kreisen, sehr alternativen Kreisen. Und ich arbeite seit über 15 Jahren für die Landwirtschaft und spreche auch sehr viel mit Landwirten und Landwirtinnen. Und da haben wir sehr viel diskutiert. Und das kommt im Buch auch drin vor, ganz am Ende. Ein Schlüsselmoment war ein Event, was wir zusammen organisiert haben. Food Slammer, da haben wir uns inspirieren lassen vom Poultry Slam. Thema war Schweinefleisch und da haben wir einen konventionellen Landwirt eingeladen und zwei Damen von der solidarischen Landwirtschaft, eine Person von einem großen Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen, in Westdeutschland und ein Professor. Und da kamen Leute, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, zusammen und dann Leute aus der Landwirtschaft. Wir waren sehr aufgeregt und das war so ein Moment, wo wir gedacht haben, da müssen wir irgendwie mehr rausmachen. Weil die Leute wirklich sehr erwachsen diskutiert haben. Es war teilweise emotional, aber man hat sich am Ende etwas besser verstanden. Also man konnte Entscheidungen besser nachvollziehen. Und dann haben wir gesagt, schreiben wir doch ein Buch. Und es hat tatsächlich sehr lange gedauert. Aber wir sind total stolz und froh, dass es jetzt da ist und veröffentlicht wurde.
Also stolz darf es auf alle Fälle sein. Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dir geht es vor allem auch um Wertschätzung wieder für die Landwirtschaft. Und das passt ja sehr, sehr gut zu uns, zu Landschaft Leben. Wir haben ja den Verein auch gegründet, um Wertschätzung für die Lebensmittelproduktion, für die Landwirtschaft wieder zu den Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen. Du hast ebenfalls solche Anliegen. Erzähl mir ein bisschen was über dich, dass wir ein bisschen was von dir erfahren. Wie wird man Umweltwissenschaftlerin, Agrarbiologin, und du arbeitest ja in dem Sektor. Wie läuft so ein Lebensweg?
Ich bin auf dem Land aufgewachsen und fand immer schon Tiere und die Landwirtschaft spannend und habe dann Agrarbiologie studiert und bin dann so, will ich mal sagen, so reingerutscht. Und war dann sehr lange beratend tätig im Bereich Hygienemanagement für tierhaltende Betriebe. Und so hat sich mein Werdegang eigentlich immer sehr bodenständig bei der Produktion geblieben. Also man kann mit Agrarbiologie ja auch noch irgendwie was anderes machen, im Labor arbeiten oder was ganz anderes mit
Biotechnologie. Also du warst wirklich draußen bei den Bauernhöfen?
Ich war wirklich draußen auf den Betrieben, genau. Und habe mir das vor Ort angeguckt und habe die Betriebe bzw. die Landwirte und Landwirtinnen beraten im Bereich Hygienemanagement. Genau, und ich habe dann in Vechta gewohnt. Das ist Nordwestdeutschland. Wer mit Landwirtschaft zu tun hat in Deutschland, weiß schon, das ist da die geballte Landwirtschaft. Also da gibt es eine sehr hohe Dichte an landwirtschaftlichen Betrieben. Genau, jetzt wohne ich in Düsseldorf und ich habe so beide Perspektiven. Irgendwie ich habe Freunde in der Stadt, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, aber ich habe auch Freunde auf dem Land und ich kann mit beiden ganz gut reden und kann auch beide Seiten irgendwie verstehen und mein Herz schlägt für die Landwirtschaft und ich habe immer so diese Begeisterung auch für die Menschen, die so bodenständig sind und so die meistens auch sehr zufrieden eigentlich sind, wenn sie ihrer Arbeit so nachgehen können. Also das ist so eine Berufung im Prinzip, Landwirt, Landwirtin zu sein. Genau, und deswegen bin ich bei dem Weg geblieben.
Ja, sehr schön. Erzähl uns einmal, wie geht's jetzt der deutschen Bäuerin, den deutschen Bauern? Wir reden ja in unserem Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen, sehr oft über den Zustand der österreichischen Landwirtschaft, der österreichischen Lebensmittelproduktion und mit allen ihren tollen Sachen, aber auch Herausforderungen und natürlich auch den Problemen. Und man kriegt ja nicht immer zu hören, wie läuft es gerade in anderen Ländern. Ab und zu natürlich ein bisschen was von Deutschland, aber wie schaut es aktuell bei euch aus? Wie ist die Stimmung auf den Betrieben, vor allem auf den tierhaltenden Betrieben?
Mhm. Die Stimmung ist, sagen wir, gemischt. Die Menschen, mit denen ich spreche, die sind immer noch sehr überzeugt von dem, was sie machen. Aber es gibt eine sehr große Unsicherheit. Und das zieht sich eigentlich wirklich durch. Das ist eigentlich egal, auch tierhaltende Betriebe, auch Ackerbaubetriebe, Gemüsebaubetriebe, aber gerade tierhaltende Betriebe haben auch so ein bisschen Angst, was kommt, weil sie wissen nicht, woran sie sind. Und das sagt ein Landwirt, das hört sich so abgedroschen an, aber Landwirte denken in Generationen, also die brauchen so eine Verlässlichkeit, sie müssen planen über lange Zeiträume und das können die gerade nicht, die Menschen. Und das ist schon eine Art von Belastung. Und was auch ein großes Thema ist, Hofnachfolge. Das kommt auch öfters im Buch vor. Und das ist so ein sensibles Thema, weil man möchte natürlich, dass der Hof weitergeführt wird. Und das beschäftigt, glaube ich, sehr, sehr viele Betriebe.
Ich habe eine Überschrift gelesen bei dir im Buch. Ein Bauer sagt, 23 Jahre, 3 Tage Urlaub. Ist eine sehr harte Aussage. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, kriegt man da noch eine Partnerin oder umgekehrt, wenn es eine Frau wäre, einen Partner in 23 Jahren, 3 Tage Urlaub? Selbst für mich als österreichischen Bauern hört sich das schon sehr schwierig an. Ist das Realität draußen bei euch? Ist es wirklich so, arbeiten bis zum Umfallen und dann das war's? Ist man da nicht eigentlich irgendwie ein bisschen fast ein bisschen der Knecht seines eigenen Betriebes?
Das ist natürlich, das ist eine harte Aussage. Das ist, würde ich jetzt auch mal sagen, Extremfall. Aber was wir beide gesehen haben, und meine Schwester war da auch wirklich sehr erstaunt oder überrascht, auch wenn man sich das vorstellt und weiß, dass sehr viel gearbeitet wird auf den Betrieben, wie viel die Menschen arbeiten. Aber wir verbinden ja Arbeit direkt auch mit, dass es eher so, also Arbeit ist immer so hart oder man braucht Freizeit für einen Ausgleich. Und was wir auch mitbekommen haben und auch gerade diese Aussage, 23 Jahre und 3 Tage frei, das ist ein Betrieb, die sehen die Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb eigentlich gar nicht wirklich als Arbeit. Also die Aussage wurde getroffen und nicht, dass sie das schlimm finden. Also die haben ihre Erfüllung darin gefunden. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das geht nur, wenn der Partner, die Partnerin auch wirklich auch eine gleiche Einstellung hat, dass der Betrieb so das Leben ist, dass der Betrieb das Leben ist und man darin voll aufgeht und einfach wenig Freiräume hat für andere Sachen. Und wer aber da so einen Betrieb übernimmt und da so reinwächst, ohne eine Partnerin oder einen Partner zu haben, das ist sehr, sehr schwer.
Du beschreibst da eine Fischerin im Buch, die, wo ihr Mann Polizist ist und er sagt, er will mit dem Hof nichts zu tun haben. Da merkt man aber schon, dass sie sehr darunter leidet, dass es schwer ist.
Ja, also er sagt jetzt nichts, dass er mit dem Betrieb nichts zu tun haben will. Ja, das ist eine harte Aussage. Also die haben so ein Abkommen, er ist Polizist, das ist ja auch ein Beruf, der zeiteinnehmend ist. Und die beiden wohnen mit ihren Kindern auf dem Betrieb. Und so Entscheidungen, die den Betrieb betreffen, das trifft sie alleine. Und das ist jetzt nicht, also der Mann ist eine emotionale Unterstützung, ganz klar. Und wenn irgendwas entschieden wird, das betrifft den Mann auch irgendwie mit. Aber die haben sich, das ist so ein Abkommen, oder sie haben das so besprochen, jeder hat so seinen Beruf. Und Lisa, die hat halt Fische, also Forellen und Saiblinge. Und die arbeitet, die wohnt auf dem Betrieb und arbeitet schon sehr, sehr viel. Die haben 2 Kinder. Also da meinte sie, man muss wirklich psychisch sehr stabil sein und resilient sein, um auch diesen Spagat zu schaffen, Kinder und Arbeit. Und irgendwas ist ja immer. Also und das ist schon eine Belastung, dass sie da so als eine Person auf dem Betrieb große Entscheidungen treffen muss. Da muss man zu sagen, die Großeltern, also die Eltern von Lisa sind auch noch auf dem Betrieb. Aber sie hat den Betrieb übernommen, kann da auch noch immer nach Rat fragen. Aber die Verantwortung ist da schon auf wenigen Schultern, die tragen müssen, die Verantwortung. Ja.
Was mich jetzt natürlich brennend interessiert, wie sieht die Gesellschaft in Deutschland, sozusagen die große Masse der Konsumentinnen und Konsumenten, die Bauern, wie sieht die Landwirtschaft? Wenn ich jetzt gerade also denke, ich war vor einiger Zeit selber draußen, habe einige Vorträge gehalten, von München angefangen bis hinauf nach Berlin. In Berlin habe ich verzweifelt zum Beispiel ein Café gesucht, wo es noch echte Milch gegeben hat, sondern die meisten haben mir halt dann Haferdrinks angeboten. Waren auch der Meinung, dass es Milch ist, aber ist halt nicht. Und damals habe ich gesagt, ich will halt eine Milch, also eine echte Milch. Und da bin ich von den Kellnerinnen sehr angefeindet worden, teilweise fast hinausgeschmissen worden. Da habe ich gedacht, okay, Berlin nicht mein Pflaster. Aber wie sieht die Gesellschaft so von den extremen Flecken von mir aus Berlin bis hin zu dir nach Düsseldorf? Was nimmst du so wahr? Wie wird der Bauer, die Landwirtschaft gesehen?
Das kann man natürlich wahrscheinlich nicht so über einen Kamm scheren, so wie die Landwirtschaft auch nicht. Aber die Landwirtschaft, und da haben leider die Medien auch sehr viel zu beigetragen, haben tendenziell eher ein negatives Image. Und wenn ich jetzt vor allem mit Menschen, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, über Tierhaltung spreche, hat man direkt so diese Rückmeldung, dass das ja nicht gut ist. Also Massentierhaltung, das ist nicht positiv, das ist eher immer negativ. Aber wenn man mal einen Landwirt oder einen Leitwirtin trifft, findet man das eher eigentlich ganz faszinierend und gar nicht so schlecht. Aber diese anonyme Landwirtschaft, die ist tendenziell eher negativ. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das schwenkt jetzt so ein bisschen um. Auch so, weil man viel darüber auch redet, Lebensmittelversorgung. Vielleicht war Corona auch so ein bisschen, was ja jetzt auch schon lange her ist, so ein bisschen Auslöser. Aber es kommt immer so ein bisschen dieses Aber. Ja, aber das ist ja, die müssen sich ja wirklich ändern. Oder also das ist ja wirklich eine Belastung für die Umwelt. Also manchmal fällt es mir auch schon schwer, mit Personen zu sprechen, was aber trotzdem sehr wichtig ist, die so eine recht eingefahrene Meinung haben. Das passt jetzt so ein bisschen zu deinem Erlebnis im Café. Man will ja die Leute nicht immer direkt umdrehen und dass sie eine ganz andere Meinung haben danach, aber dass sie so zuhören und erst das so mal zuhören und wahrnehmen und einem auch glauben, wie das ist. Aber das ist so ein bisschen, bei manchen Menschen ist es wirklich schwierig, mit denen in die Diskussion zu gehen, vor allem im Bereich Tierhaltung. Tierhaltung ist schlecht und da gibt es bestimmt nur ganz wenig Ausnahmen. Und wenn ich dann so frage, habt ihr euch denn mal so einen Stall von innen angeguckt oder habt ihr mal mit einem Landwirt gesprochen, der Tiere hat? Nee.
Genau. Und jetzt kommen wir da zu einem wichtigen Faktor zum Thema Preis, weil wir haben ja in Österreich jetzt auch seit circa 7, 8 Monaten die Diskussion sogar ausgelöst von der Bundesregierung höchstpersönlich. Wir brauchen billigste Lebensmittel. In Deutschland weiß ich ja jetzt schon seit vielen Jahren, da wird ja das Thema noch viel schärfer diskutiert und auch viel brutaler der Wettbewerb. Sprich, Lebensmittel müssen billigst sein. Ja, also Qualität ist ja nicht groß das Verständnis, was ihr in Deutschland habt zum Thema Lebensmittel beim Essen. Wie gehst du da als Agrarbiologin damit um und was nimmst du da wahr? Weil es passt irgendwie nicht zusammen, wenn man sagt, die Bauern müssen sich ändern, die müssen besser produzieren, die Tiere besser halten und gleichzeitig sollten aber das Essen brutal billig sein. Das wird sich halt nicht ausgehen, diese Rechnung gibt's nicht.
Nee, also das funktioniert einfach nicht. Und was wirklich frustrierend ist, dass man da, glaube ich, so differenziert. Also dass man, wenn man im Supermarkt ist, das so ausblendet. Da gibt es auch irgendeinen Begriff für. Also dann hat man das gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil man es vielleicht auch gar nicht mehr so will. Dann greift man halt eher nach dem Billigsten. Es ist dann ja auch so anonym. Deswegen ist die Direktvermarktung, die ja vielleicht in Österreich auch ein bisschen weiter verbreitet ist, auch so wichtig, was aber natürlich auch nicht überall möglich ist, dass man wieder in den Kontakt kommt. Weil Landwirtschaft braucht Verständnis und Nähe. Also wenn man mit den Menschen redet, dann ist diese Anonymität ist so ein Ding, wo man schneller urteilt und dann vielleicht auch Sachen ausblendet. Im Supermarkt das Günstigste kauft oder dann so pauschal Antworten gibt, dass alles schlecht ist oder Wünsche äußert. Aber sind ja alle in einer Verbindung. Also wir alle sind abhängig von den Lebensmitteln. Und wir sind ja eine Gesellschaft. Und es ist eigentlich faszinierend. Es gab noch nie so viele Menschen wie jetzt. In Deutschland, in Österreich denke ich auch, 9 Millionen. Österreich ist ja auch im Wachstum. Es gab noch nie so wenig Landwirte und Landwirtinnen. Also ganz wenig Menschen produzieren unsere Lebensmittel. Und ich glaube, da muss man weiter, wie ihr das ja auch macht, einfach so in den Dialog gehen. Weil wenn man Wandel, und ich bin ja auch, sagen wir, für einen Wandel gab es immer, dass man noch besser wird. Und manche Sachen haben ja auch viel Potenzial, besser zu werden. Aber Wandel braucht einfach den Dialog und auch dann die Wertschätzung.
Jetzt muss ich mal kritisch bleiben, wenn ich jetzt so oft so, ich höre ja trotzdem mal vieles von Deutschland und da habe ich manchmal so das Gefühl, man würde es am liebsten ganz abschaffen, die Landwirtschaft. Ja, was natürlich Wahnsinn wäre, geht ja gar nicht, ja, weil was würde mit dem Land passieren, mit diesen riesigen Agrarflächen. Aber irgendwie so das Gefühl habe ich von der Gesellschaft, ich glaube in Deutschland sind noch ca. 1,5% der Bevölkerung in der Landwirtschaft, bei uns sind es ungefähr 3%, was noch irgendwie sozusagen damit zu tun haben. Also eine coole Aussage, wie du das formulierst, so viele Menschen und so wenige in der Landwirtschaft. Aber ich frage mich immer, was wäre das Ziel? Also wenn man diese Art von Landwirtschaft nicht möchte, man aber auch nicht bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben, ja, wenn man will ja Urlaub fahren, man möchte eine Uhr kaufen, ein neues Handy kaufen, frage ich mich immer, hörst du da was von deinen Freunden in den Städten? Was wäre das Ziel, dass uns dann, weiß ich nicht, Südamerika die Lebensmittel produziert? Ist das Ziel? Oder sonst irgendwo, keine Ahnung, oder sollten sie in der Industrie produziert werden, also sprich Laborfleisch?
Also da gibt es bestimmt einige, vor allem auch in Berlin wahrscheinlich. Also das ist ja auch gut, wenn es das auch als Alternative noch zusätzlich gibt. Ich glaube nicht, dass wenn man dann auch vielleicht nachhaken würde, dass jemand möchte, dass die Landwirtschaft komplett abgeschafft wird. Aber bei der Tierhaltung gibt es schon einige Menschen, glaube ich, die sagen so, wir können ja auch die Landwirtschaft ganz ohne Tierhaltung betreiben. Und wer sich damit auskennt, weiß, dass es ganz ohne Tierhaltung nicht geht. Und wenn man jetzt an die ökologischen Verbände denkt, Demeter ist ja auch ein Verband, da braucht man ja Tiere, also um diesen Kreislauf überhaupt gestalten zu können. Ja, die Landwirtschaft abschaffen. Ich glaube, das ist so, da ist, da entsteht so ein Frust, dass man irgendwas ändern muss, weil man das in den Medien gehört hat und man, wir sind so viele Menschen, wie, man merkt ja auch schon den Klimawandel. Aber es ist ja nicht alleine die Landwirtschaft schuld. Wenn man da mehr nachhakt und auch die Menschen, die, wenn die offen sind, also man muss wirklich echtes Interesse haben und dass die offen sind zuzuhören, das kommt auch in dem Buch vor, auf dem Gurkenbetrieb. Der produziert nur Gurken, ist ein recht großer Betrieb. Der sagt, früher haben die öfters, machen die es nicht mehr so oft, aber die haben dann so am Wochenende so Führungen gemacht. Und da war eigentlich fast immer jeder begeistert. Die fanden das toll, haben sich das ganz anders vorgestellt, aber fanden das gut. Und das ist ja bei so einem Milchviehbetrieb auch. Wenn das Menschliche, das Herzliche rüberkommt, und das haben Kim und ich auch gemerkt, die Landwirte und Landwirtinnen, die freuen sich ja auch, wenn man kommt, dann zeigen die das ja auch gerne. Und ich bin davon überzeugt, wenn jemand zumindest so etwas Offenes und nicht eine ganz fest eingefahrene Meinung hat und mit den Menschen redet, dann würden die nicht sagen, die Landwirtschaft müssen wir abschaffen. Und dieses Buch soll ja auch die Nähe zur Landwirtschaft, dass man so ein bisschen eintaucht, auch in die Welt. Und das sind ja Menschen, die da Entscheidungen treffen. Das sind ja auch keine bösen Menschen. Das sind ja auch keine Maschinen. Das sind Menschen, die sehr individuell, sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen. Und auch Landwirtschaft ist ja immer so ein Sandwich, wie bei Sandwich-Kindern. Also es gibt ja vorgelagerte Bereiche und nachgelagerte Bereiche. Und das kommt im Buch auch vor. Ich will jetzt gar nicht die Landwirtschaft in so eine Opferrolle bringen, aber das ist ja einfach Fakt, dass die ja in so einem Rahmen sind,
gepresst werden
und dass das einen Einfluss hat auf diesen gesamten Betrieb, auf bestimmte Entscheidungen. Und ein Ziel wäre ja, wenn man zumindest verstehen kann, nachvollziehen kann, warum die Betriebe sich zum Beispiel für die Spezialisierung entschieden haben, dafür entschieden haben, konventionell zu wirtschaften, warum die entschieden haben, größer zu werden. Ohne Landwirtschaft gibt es keine Städter.
Ich habe einmal eine spannende Aussage gehört von einer Journalistin im Radio, beziehungsweise ich habe es dann gelesen. Genau, das war nicht das Radio, das habe ich, glaube ich, gelesen. Das war dann ein riesiger Shitstorm. Und zwar, wie die ganzen Proteste dabei waren vor, glaube ich, 2-3 Jahren, wo die Bauern alles blockiert haben, hat halt eine Journalistin sozusagen, hätte zu einem Termin müssen und hat es halt nicht geschafft und hat dann kundgetan, sie ist so sauer auf die Bauern und so sauer auf die Landwirtschaft, sie wird nie mehr von denen irgendwas essen. Und das war eine spannende Aussage gefunden. Ja, das ist dann bei uns zumindest in Österreich in sehr vielen Medien gewesen, weil es geht halt nicht ohne Landwirtschaft. Also selbst wenn man Hardcore-Veganer ist, man braucht die Landwirtschaft. Ja. Egal wie man sie ernährt, egal welche Ernährungsform, man braucht Landwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist dann schon spannend, wenn man dann so Aussagen hört. Und man würde das am liebsten alles von sich weggeben, aber es ist halt einmal so, wir Menschen müssen essen und das will man halt zum Großteil auch nicht wahrhaben. Ja.
Mir wichtig ist, dass man da gar nicht so zwei Fronten auch irgendwie aufmacht, ne? Städter und Landwirtschaft oder die konsumieren und die produzieren, weil erstens sind ja die Produzenten auch Konsumenten. Und man hat so eine Verbindung. Und was ich ja auch gelernt habe, ich habe so ein bisschen den Blick für die Menschen geschärft. Und auch es ist ja auch legitim und die Gesellschaft hat ja auch ein Recht, kritisch zu ihre Meinung zu kundzutun und auch Wünsche zu äußern. Also weil wir eine Gesellschaft sind. Also was ich falsch fände, wenn man jetzt sagt, was jetzt nicht so der Fall ist, aber wenn man sagt, die Landwirtschaft kann alleine entscheiden, was sie macht, weil die anderen haben ja eh keine Ahnung sozusagen. Also die haben ja auch ein Recht, nachzufragen, auch kritisch nachzufragen. Aber das ist so ein Ungleichgewicht, ne? Weil die Landwirtschaft ist einfach so eine Minderheit. Und in Deutschland sagen ja immer mehr, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen beide, wir brauchen halt alle. Wir brauchen die in der Landwirtschaft den Mut haben, sagen wir mal, den Wandel mitzumachen, wenn es denn einer ist, auch den Mut haben, Nähe zu zeigen, also auch in Kontakt zu kommen, weil da haben auch viele ein bisschen Angst, wahrscheinlich weil es dann halt so eingefahrene Meinung gibt, aber sich so ein bisschen zu öffnen. Aber auf der anderen Seite genauso natürlich von der Gesellschaft. Also man muss wieder diesen Dialog schaffen.
Wenn es noch Bäuerinnen und Bauern gibt, wir haben zum Beispiel gehört, dass in Deutschland sehr viele Schweinemastbetriebe, große inzwischen, von Bauern aufgegeben wurden und sind dann von Investoren aufgekauft wurden, von großen Fonds zum Beispiel. Die stellen dann einen Geschäftsführer, Geschäftsführerin an. Die werden gut entlaunt, ja, und dann gibt es da niemanden mehr, der was als Ansprechpartner fungiert, weil der Geschäftsführer sagt halt irgendwann, wenn es denen zu viel wird, sagt er halt, tschüss, ciao, mache ich nächsten Job, ja. Und wenn das zum Beispiel ein amerikanischer Investmentfonds ist, ja, dann ist es dem völlig egal, was die deutsche Bevölkerung darüber denkt, ob das gerade cool ist, dass da 10 oder 100.000 Schweine gemästet werden. Also das ist ja auch die Riesengefahr, die was da passiert, in meinen Augen, ja, dass das einfach dann total anonym wird, ja, weil jetzt habe ich noch eine Familie, die ja keine angreifen, ja, den Bauern, die Bäuerin, die Kinder, kann ich sagen, ihr Bösen, Bösen, Bösen. Aber wenn dann ein Fonds dahinter steht, ja, der was sich einfach Leute anstellt für das Ganze, wen will ich dann verurteilen?
Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist
ja eine Entwicklung, die was bei euch schon im Gange ist.
Ja, also das sehe ich, also das ist sehr kritisch. Das ist also eine große Befürchtung, wobei das mehr im Gemüseanbau eher so der Fall ist. Also dass da so Gespräche sind, Investoren, in der Tierhaltung weniger. Aber wenn das der Fall ist, das ist eher ungünstiger. Und das stimmt, immer mehr Schweinebetriebe haben zugemacht. Man könnte sagen, wir haben einen Selbstversorgungsgrad von 120%. Wenn man jetzt 20% abschafft, ist doch super. Dann haben wir 100% Versorgung, vielleicht noch ein bisschen weniger. Dann müssen die Menschen weniger Fleisch essen. Aber wir haben ja einfach einen globalen Markt. Und dazu gehört immer Import und Export. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in Österreich ist. Da gibt es ja auch noch so ein paar österreichische Delikatessen vielleicht, aber in Deutschland essen die meisten nur noch Edelteile. Also das meiste vom Schwein essen die Deutschen gar nicht. Also die essen vielleicht maximal 50%, wenn nicht sogar weniger. Und wenn man ein Schwein tötet, damit man es dann essen kann hinterher, einen Schnitzel rausmachen kann, dann muss man das gesamte Tier wertschätzen. Und zum Beispiel der Enddarm oder auch die Pfötchen, die Ohren, das sind ja Delikatessen, die gehen dann nach Asien. Also das ist immer so ein Import und Export. In der Geflügelhaltung haben wir ja jetzt ungefähr so 100%. Das heißt aber nicht, dass wir nichts importieren. Und die Füße, die essen ja auch die Chinesen. Das ist da ja auch so ein Zwischensnack. Also man muss das manchmal auch so ein bisschen differenzierter sehen. Und was du jetzt eben gesagt hast, ein Betrieb, der wegfällt, der kommt nicht einfach wieder. Also das ist nicht so, also Quereinsteigen ist super schwierig und wenn da einmal ein Investor drin ist, dann kann man das nicht wieder zurückdrehen. Also das ist ja eigentlich auch, was die Menschen wollen, familiengeführte Betriebe, und das sehen wir ja in Deutschland, das kann man ja genau sehen. Früher gab es ja im Osten die LPGs, also die alten LPGs, die gibt es ja immer noch, das sind investorgeführte Betriebe. Und da haben wir ja auch einen Landwirt im Buch interviewt, der Sebastian, der baut Kartoffeln an. Das ist ein Familienbetrieb. Die wurden enteignet, haben 1992 den Betrieb zurückübertragen bekommen. Ist auch so ein bisschen deutsche Geschichte da drin. Ganz cool. Dann habe ich ihn gefragt, wie ist das denn, gibt es denn die Chance oder die Möglichkeit oder die Idee überhaupt, das so kleinstrukturierter wieder zu machen? Also die LPGs wieder aufzulösen, das kleinstrukturierter zu machen, dass da mehrere Familienbetriebe raus entstehen. Da meint er, gab es mal im Gespräch, aber das ist eigentlich fast unmöglich, das dann zu machen, das wieder rückgängig zu machen. Und wer nicht in die Landwirtschaft hineingeboren wurde, das ist dann ganz schwierig, da anzufangen. Die Barbara, die Milchvieh hat, die hat sich eingeheiratet. Und die geht da ja mit Herzblut auf. Also die hat die Kühe übernommen und der Mann den Ackerbau. Das ist so ein Fall, gibt es natürlich auch. Aber dass man so bei Null anfängt, man hat überhaupt nicht die das Land, man hat überhaupt nicht die Ressourcen in Form von Geld. Das Wissen fehlt auch. Bei so investorgeführten Betrieben ist es auch total schade, dass diese Verantwortlichkeiten irgendwie so ein bisschen verweichlichen. Und auch diese Familienbetriebe sind resilient durch die Historie allein schon. Die können den Urgroßvater, den Vater fragen. Das ist so Wissen, das druckt man ja nicht in Büchern unbedingt. Also das ist ganz wertvolles Wissen. Also manchmal denke ich, es geht so ein bisschen philosophisch, aber wir sind in so einer Zeit, wo ganz viel Wissen verloren geht. Also dieses Zwischenmenschliche.
Aber auch bewusst, weil das ist eine Kulturfrage. Wenn man jetzt nach Japan schaut, ist ja tatsächlich so, dass die Alten wirklich sehr geschätzt werden von der Gesellschaft, weil sie ja quasi als Weise gelten, zu Recht, sage ich. Und bei uns ist das halt, das hat sich irgendwann vor 25, 30 Jahren so etablieren angefangen, so quasi die Alten schieben ab ins Altersheim. Und wenn dann ein 65-Jähriger was gesagt hat, hat man ihn ein bisschen belächelt und was will der schon wieder? Und das ist bis heute geblieben. Also für die Alten halten wir wenig, ja, glaube ich. Und es ist total schade, weil ich glaube auch, dass da einfach brutal viel verloren geht. Und ich denke mir heute oft, wir diskutieren Dinge, das war für unsere Vorgängergeneration einfach völlig normal. Ja, die haben das gewusst, einfach im Hausverstand.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, da brauchen wir wieder einen Kulturwechsel bei uns, ja, dass man wieder sagt, du, eigentlich unsere Alten, die wollen wir nicht abschirmen ins Altersheim, sondern die sind eigentlich eine wichtige Stütze für uns als Gesellschaft. Mhm. Aber
ja, das ist
ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass dann die Großeltern oder die Eltern auch teilweise einfach noch mitarbeiten und dann im Prinzip ja auch eine Arbeitskraft ist, die nicht bezahlt werden muss. Also das ist ja, gibt es einen Satz, also mein Vater, der wird hier rausgetragen. Also der hört nicht auf zu arbeiten, weil der es einfach gerne macht. Und das macht dann auch so einen Familienbetrieb aus. Und natürlich ist ein Familien, das darf man glaube ich auch nicht, weil man stellt sich immer so einen kleinen Mini-Bauernhof vor als Familienbetrieb. Das sind ja auch Unternehmen, die sind dann ja auch nicht klein. Also Familienunternehmen können auch groß sein.
Hat sich dein Blick während des Schreibens dieses Buches auch verändert oder mehr von der Schwester? Wie ist es euch da gegangen?
Also ich habe nochmal meine Schwester ganz anders kennengelernt. So, also meine Schwester bei der Arbeit sozusagen. Also das war eine ganz intensive Zeit. Auch diese Fahrten zum Betrieb und die Fahrten zurück vom Betrieb nach Hause. Da haben wir ganz intensiv geredet und das war eine Bereicherung und ich habe nochmal einen anderen Blick, das stimmt. Also ich sehe ein bisschen mehr die Menschen und ich wusste, klar, Hofnachfolge ist ja auch ein Gespräch, dass es schwierig ist, aber dass das auch durchaus erstmal immer sehr unterschiedlich ist, dass das war mir nicht so im Detail bewusst eigentlich, dass das so, also weiß ich mal, so rational schon, aber dass das ja auch teilweise sehr emotionale Geschichten sind, die dahinter stecken. Ich bin dann immer so die rationale Person. Sie haben immer gefragt, wie viele Tiere, wie viel Milch und wie viele Mitarbeiter. Also eher so diese Fakten, die harten Fakten abgefragt. Oder wie so ein Tagesablauf ist, wann macht ihr denn was und so. Und Kim hat dann immer so dieses Zwischenmenschliche gefragt. Wie fühlt sich das an, morgens aufzustehen? Oder wie ist das denn für die Großeltern, den Betrieb abzugeben? Wie fühlt sich das an, so loszulassen? Oder wenn man jetzt so eingeheiratet hat, ist das denn auch so ein Gefühl, dass es dein eigener Betrieb ist oder steht das immer so ein bisschen im Raum, dass du eingeheiratet bist? Also da haben wir uns total gut ergänzt und da habe ich nochmal echt eine andere Perspektive auf die Landwirtschaft gebracht. Ich habe auch den Blick für die Menschen ein bisschen geschärft. Das heißt ein bisschen, ich habe den Blick für die Menschen durch das Schreiben des Buches geschärft.
Mhm. Also es sind Geschichten passiert, die was dich auch bewegt haben.
Auf jeden Fall, ja.
Was war so die bewegendste Geschichte für dich?
Also eine bewegende Geschichte ist wirklich die Geschichte von Hendrik. Der ist Schweinemester. Seit mehreren Generationen messen die Schweine in einer Region, die auch traditionell Salami und Wurst herstellt, auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und was mich da mitgenommen hat, dass ihn das sehr beschäftigt, wie der Stellenwert von Schweinemestern in der Gesellschaft ist. Und dass er jetzt überlegt hat, wahrscheinlich vielleicht auch unbewusst, was er denn sonst so macht. Und er hat ein Blumenfeld, also auch recht großes Blumenfeld mit ganz vielen verschiedenen Blumenarten zum selber pflücken. Also ich weiß gar nicht, ob das in Österreich gibt, aber es gibt es in Deutschland öfters. Dann kann jeder da hingehen und seinen Blumenstrauß sich abschneiden. Und er meinte so, das tut so gut, wenn die Leute so im Sommer kommen mit ihren Blümchen und dann einen anstrahlen und sagen, das ist ja so schön. Dann sagt er so, wenn ich die Schweine zum Schlachter bringe, dann sagt keiner so, ach, ich freue mich auf meinen Schnitzel. Also, und er meinte so, er braucht das auch, dass die Menschen das gut finden, was er macht. Das ist so, für ihn ist das so der Weg gewesen, weil er das sehr gerne macht mit der Tierhaltung. Und er meint, das ist auch so sein Werk von seinem Vater. Das will er gerne weiterführen. Ob die Kinder das weiterführen, das sollen die selber entscheiden, sagt er. Aber er möchte das gerne weitermachen, solange es geht. Aber die Wertschätzung fehlt ihm. Und der war schon so, ja, wo man sagt, so ein bisschen zu nachdenklich fast. Also das hat ihn menschlich mitgenommen. Das hat mich sehr bewegt.
Mhm. Ja. Und was ratet man jetzt so einem Menschen?
So einem Menschen, ja, was, also das ist ja schon mal so ein guter Weg, auf einem anderen Weg die Wertschätzung zu holen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so das, was dann sich richtig anfühlt, zumindest für mich. Also es ist natürlich sehr individuell. Ich glaube, jeder, der Tiere hält, ist nochmal so ein bisschen in sich gegangen, also zumindest die wir interviewt haben, ob er da so hintersteht. Und die steht da dahinter. Und dass man ja nicht aufgibt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu erklären, was sie machen, damit man das so versteht. Aber wenn ich jetzt so die Lösung hätte, was den Menschen dann gut tun würde, weil man will ja auch nicht, dass, sagen wir mal, noch was anderes drüber stülpen, damit man sich gut fühlt. Es soll ja, also eigentlich sollen die Menschen die Tiere halten und wertvolles Protein produzieren, sei es jetzt Käse, Quark, Joghurtmilch, Forellen, geräucherte Forellen oder ein Schnitzel, dass sie dafür die Wertschätzung bekommen. Und der Dialog, das wäre jetzt so mein Ratschlag.
Dialog ist wichtig, sage ich auch immer, und der wird in Österreich, finde ich, gerade durch den Tourismus noch viel stärker geprägt, wie zum Beispiel in Deutschland. Ich sehe das auch in Österreich, wenn ich in Gebiete komme, wo kein Tourismus ist, da sind die Bauern viel isolierter und unzufriedener, tendenziell unzufriedener. Hingegen in Gebieten, so wie ich in Schladming oder sei es in Zell am See oder wurscht wo, oder einfach in den ganzen Tourismusorten, da bist du ja ständig auch mit anderen Menschen im Austausch. Und wir haben zum Beispiel bei unserem Betrieb schon 1901 mit dem Vermieten begonnen, also schon über 100 Jahre. Und ich war als Kind schon immer gewohnt, dass ständig Gäste am Betrieb waren, die was überall dabei waren, wenn ein Kälbchen auf die Welt gekommen ist. Aber auch wenn eine Kuh gestorben ist oder wenn sie sich verletzt hat oder bei der Heuarbeit etc. Und dadurch bist du halt das gewohnt, also diesen Dialog zu führen, die immer zu erklären und auch den Menschen das näher zu bringen. Ich glaube aber auch, dass man das ein bisschen zu einem Gutstück lernen muss, ja, weil ich habe jetzt ein paar Vorträge angenommen in Deutschland, bei sehr vielen Jungen oder bei der Ausbildung. Und für viele ist es dort, die kommen eigentlich gar nicht zu anderen Menschen, weil sie sagen, wann soll ich das machen? Ich habe ja keine Zeit. Ich bin von früh bis spät abends auf meinem Betrieb, sitze am Traktor oder bin im Stall. Dann ist vielleicht im besten Fall einmal im Jahr ein Feuerwehrfest irgendwo in der Nähe, da gehen sie dann hin. Ja. Dort bei dem Feuerwehrfest sitzen sie aber mit den Freunden zusammen, das sind wieder Bauern, ja, eh klar. Also sie reden ja dort auch wieder nicht mit der anderen Bevölkerung. Also da frage ich mich dann schon, wann kommen die überhaupt noch mit anderen Menschen in Verbindung? Und das, glaube ich, ist ein Riesenproblem. Ja. Also je intensiver ein Betrieb wird, ja, je mehr er zu Hause gebunden ist auf den Betrieb, umso weniger lernt er, eigentlich zu kommunizieren mit der Bevölkerung. Wenn er nicht gerade Gemeinderat ist oder irgendwo noch engagiert ist in der Gesellschaft, ja. Aber die vereinsamen in gewisser Weise schon zu Hause, ja.
Ja, es gibt dann wirklich so, jeder ist so für sich in seiner Bubble irgendwie, ne? Also der genau. Städter ist ja auch in der eigenen Bubble und klar, wenn man jetzt sehr, sehr viel arbeitet und dann auch nicht weg kann so gut, dann ist man ja in seinem Kreis. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und Tourismus aufbauen kann man natürlich auch nicht in jeder Region. Also in Süddeutschland ist das ja auch schon, sage ich mal, ein bisschen ähnlicher wie in Österreich. Und das wird von den Menschen total gut angenommen, die da Urlaub machen. Die möchten ja auch gerne die Kuh auf der Weide sehen. Die sind dann auch total interessiert. Aber das ist dann auch, es kommen dann so manchmal auch so Aussagen, so wie in Österreich, so müsste dann eigentlich die Landwirtschaft in Deutschland sein. Also die österreichische Landwirtschaft hat in Deutschland meine Wahrnehmung, einen höheren Stellenwert als die deutsche Landwirtschaft in dem eigenen Land, weil man das so auch mit Urlaub vielleicht verbindet. Es ist eigentlich so auch nachvollziehbar, wenn man jetzt nur im Sommer die Kühe sieht auf der Weide und sagt so, warum ist das eigentlich bei uns nicht so? Also wir haben natürlich auch andere Rassen. Wir haben im Norddeutschland natürlich auch deutlich größere Betriebe und das haben wir was ich sage jetzt wir, weil ich mich da so mit identifiziere, ne? Die Betriebe sind größer geworden. Aus Hygienegründen wurden die ja auch mehr abgeschottet. Ist ja so ein bisschen mein Feld. Aber dadurch haben die Menschen nicht mehr so diesen, sehen das nicht mehr. Also die hat man auch so ein bisschen vergessen mitzunehmen. Aber die Menschen haben auch irgendwie das Interesse dann verloren, da auch mal nachzufragen. Also man kann jetzt, glaube ich, in bestimmten Regionen in Niedersachsen jetzt keinen Tourismus so gut aufbauen. Wobei der Henrik, der hat ja auch Ferienwohnungen. Richtig, richtig altes Gebäude, super schön hergerichtet, also wunderschön. Und der meinte, das ist dann ja auch so ein kleiner Beitrag. Also das ist ja mitten auf dem Betrieb, auf dem Hof. Und da kommt er dann auch ins Gespräch. Aber er hat selber auch gesagt, das ist halt sehr begrenzt. Und ja, wie du schon gesagt hast, Zeitmanagement, sich Freiräume schaffen für sich selber und gar nicht jetzt, um das Image aufzupolieren der Landwirtschaft, dann irgendwie sich Freiräume schaffen, sondern um auch sich inspirieren zu lassen. Ich finde, das ist ja auch, was ich jetzt meinte, das war eine super Bereicherung mit meiner Schwester, nochmal so über so ein Thema zu sprechen, wo wir so verschiedene Perspektiven haben, weil das auch eine Bereicherung ist. Warum denken denn so Menschen oder warum haben die so eine Meinung über die Landwirtschaft? Da kann man rauskristallisieren, was ist denn daran jetzt eigentlich dann vielleicht wirklich ein Teil, wo man drüber nachdenken kann? Oder was ist ein Teil, wo man dann nochmal drüber diskutieren kann und auch aufklären kann, auch ein bisschen differenzierter drüber nachzudenken? Und ja.
Du hast ja vorher, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du hast ja vorher das schon in den Mund genommen. Ein Stück weit sind auch die Medien schuld. Es gibt ja bei euch, genauso wie bei uns in Österreich, das Format Bauer sucht Frau. Und jetzt habe ich da in Österreich schon so mein Thema ein bisschen damit, dass ich mir denke, ja, okay, eh nett gemacht. Aber ich habe mir 2-3 Mal das deutsche Format angeschaut und da wird ja der Bauer als kompletter Volltrottel hingestellt. Ja. Da denke ich mir, ja, da müsstest du ja eigentlich als Bauern aufstehen und sagen, hey, da machen wir nicht mehr mit. Wir sind ja da nicht die Kasperler der Nation. Ja. Nur mit, dass sie irgendwer der Stadt bei den Chips und beim Bier vielleicht am Abend totlachen kann. Also da wäre ich emotional, ja, weil man denkt, wie dumm muss man sich als Gruppe hinstellen lassen? Ist man da nicht vielleicht auch ein bisschen selber auch schuld als Landwirtschaft, ja, dass man halt auch mit sich alles machen lässt? Oder seid ihr so komplett heterogen, dass da das gar nicht möglich ist, dass man da miteinander redet und sagt, du, was tun wir da eigentlich? Ich meine, wir lassen uns ja für Volltrotteln hinstellen, ja.
Also das ist natürlich jetzt eine Sendung, die extrem ist. Ich finde die auch ganz schrecklich. Und da würde ich jetzt gar nicht so die Schuld der Landwirtschaft geben oder die da mitmachen. Das wird halt einfach auch so gecastet. Es gibt auch jetzt ein paar andere Formate. Was ich daran kritisiere, dass dann aber auch immer so ein bisschen, also es wird teilweise realistisch dargestellt, ganz schön, also auf einem anderen Sender, der so ein bisschen seriöser ist. Da gibt es dann so kleine Mini-Formate, dass man so einen Blick kriegt in Betriebe. Manchmal kommt da immer der Nachsatz, ja, aber so nach dem Motto, das sagen die nicht Wortwörtlich, aber Bio ist ja besser. So, ich glaube, das ist ja auch der Mensch, der will jetzt irgendwie so die Lösung haben. Was ist denn jetzt die Lösung oder wie soll es denn jetzt bei allen sein? Aber wir brauchen die Vielfalt auch. Also ich würde keinem die Schuld zuweisen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, also als wenn wir so ein bisschen diese Instagram in Realität, also unsere Bubbeln müssen wir so ein bisschen auflösen. Aber dieses Format, um ehrlich zu sein, finde ich auch kontraproduktiv.
Ja, das ist ja schwierig schon mit den Algorithmen im Netz.
Ja.
Die haben wir vielleicht in echt da, diese Algorithmen, aber im Netz werden sie ja perfektioniert. Irgendwann glaubst du wirklich, das ist genau meine Welt.
Ja, man sucht ja auch immer fast unbewusst, sagen wir mal, Gruppen von Menschen, die so eine ähnliche Meinung haben. Also die findet man ja, wenn ich war auch mal im Ausland für Studium. Und das ist, glaube ich, so Menschen, man findet die recht schnell. Also man muss sich gar nicht so viel unterhalten und dann ist man direkt in so eine Gruppe, wo man so reinpasst. Und vielleicht muss man da so ein bisschen aus dieser Komfortzone rausgehen. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Konsumenten und Konsumentinnen machen, ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen und auch wirklich mal wertneutral wissen möchten von den Menschen, also aus erster Hand was erfahren möchten. Aber ja, dieses Öffnen von landwirtschaftlichen Betrieben. Es gibt ja auch welche, die konventionell Tiere halten und auch aus hygienischen Gründen kann man die Ställe ja nicht alle aufmachen. Also ich kenne einen Schweinebetrieb, der hat ein Glasfenster. Also da ist auch ein Fahrradweg daneben bei. Der hat dann noch so ein paar kleine Schildchen und erklärt das, was da jetzt so drin vorkommt. Sowas finde ich gut, dass man reingucken kann. Aber es ist trotzdem entspricht trotzdem noch die ganzen hygienischen Anforderungen. dass da nicht jeder rein und raus gehen kann.
So zum Beispiel die Schweiz, die hat sogar eine gesetzliche Verpflichtung, dass Radwege, Spazierwege direkt an den Bauernhöfen vorbeiführen müssen. Aber schon, ich glaube, die Gesetze sind aus den 80er Jahren, ja, weil man gesagt hat, damals schon, man möchte, dass die Menschen immer sehen, sozusagen, wie die Tiere gehalten werden. Also da hat zum Beispiel bei den Geflügelstellen immer schon die Verpflichtung zu den Wintergärten gegeben, dass die Hühner raus können, sozusagen, dass die Menschen wirklich beim Radfahren, beim Spazieren mit den Tieren in Kontakt kommen. Und das finde ich extrem gescheit. Also die Schweizer sind immer so, denke ich mir immer, einfach über die Grenze drüber, man könnte sie alles abschauen, aber irgendwie negiert man das auch bei uns in Österreich. Also
ja, das ist auf jeden Fall, das wusste ich ja so noch nicht, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und ich meine, früher war das ja so, ich habe alte Bilder mal rausgesucht von 1950, da ist mein Vater geboren. Also innerhalb von einer Generation ist die Landwirtschaft extrem anders geworden und auf dem Bild sieht man, wie Schweine, Ferkel hochgetragen werden und da gehen Menschen vorbei. Also die sehen das und man hatte viel eher so den Kontakt, man hat das auch mehr gerochen. Also das ist alles so ein bisschen abgeschotteter irgendwie mittlerweile. Man hat die landwirtschaftlichen Betriebe ausgesiedelt, die sind auch nicht mehr, in Hessen gibt es das ja noch, dass das eigentlich so mitten im Dorf gibt es einen landwirtschaftlichen Betrieb. Aber es ist ja alles so ein bisschen ausgelagert. Also als wenn man das gar nicht so sehen will, das ist gar nicht so schön. Also es riecht und stinkt und macht Schmutz und will man gar nicht so sehen, aber dass man ja so ein Format finde ich gut, dass die Fahrradwege immer so an dem landwirtschaftlichen Betrieb vorbeigeht, da muss natürlich dann der Besitzer, die Besitzerin auch mit einverstanden sein. Ne?
Jetzt springe ich nochmal weiter zurück, nicht nur 1950, sondern nochmal zu den Römern. Da gibt es ja diese berühmte Aussage, Brot und Spiele für das Volk. Und ich habe mir in dieser Arbeit jetzt bei Landschaft Leben oft die Frage gestellt, warum ist es eigentlich so, dass gerade die Landwirtschaft ich sage mal so, wir sind ja in Österreich erst die sechste Generation frei, 1848. Bis dorthin waren wir ja Leibeigene. Damals der Hans Kuttlich hat uns ja quasi befreit. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Ich bin jetzt die sechste Generation erst, was frei ist. Das ist nicht lang. Ja. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, man will ja gar nicht, dass wir ein Geld verdienen. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, man will bei der Landwirtschaft eins. Und zwar gerade so viel zum Leben, also es gibt in Österreich so diesen Spruch, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Und genau auf dem Grad, wie wir die Landwirtschaft, habe ich das Gefühl, halten. Also die, was unser Essen produzieren, die soll es zwar geben, aber das Essen sollte ja nichts kosten. Ja. Ist es nicht ein bisschen so? Hast du nicht das Gefühl, so eben, dass die Regierungen immer schon gesagt haben, du, die Leute müssen mal zum Essen haben, müssen mal eine Grundbasis versorgen, weil sonst wären sie ungemütlich, ja, ist so, ja, wenn ich das Essen wegnehme, haben wir ein Problem, ja, ich möchte nicht wissen, was jetzt da in Wien los wäre, bei 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, wenn wir da mal 3 Tage nichts zum Essen haben, würde ich nicht gerne in Wien zu Hause sein oder in Berlin oder irgendwo, ja, da möchte ich wissen, was los ist, und man muss sich ein bisschen beschäftigen, also Spiele, ja, und dann ist schon mal sehr viel quasi geregelt. Und da braucht man halt uns dazu irgendwie, die Bauern. Ja? Und sonst muss man es halt vielleicht irgendwann einmal mit der Industrie regeln. Aber so fühle ich mich ein bisschen als Bauer. So geht es mir ganz persönlich. Dass ich mir denke, weil ich diskutiere auch mit meinen Töchtern sehr viel drüber. Und ich sage, ja, es wird halt so sein. Also die werden, also mein Älteste übernimmt den Hof, aber sie weiß heute schon, also du wirst nie, wie vielleicht, wenn jetzt wer startet als Rechtsanwalt oder als Zahnarzt oder irgendwas, der weiß, ich werde einen Haufen Kohle verdienen, ja. Das war's, oder Notar, oder wurscht was, die werden, der war's. Ich hab's einmal richtig cool, weil ich werde mal ganz viel Geld haben, ja. Du weißt ja schon bei der Berufswahl, du weißt ja ganz genau, erst mit 20 Jahren, wo du enden wirst, quasi, ja. Wenn du den Weg gehst, werde ich so viel Geld verdienen, ja. Und wenn ich Bauer werde, dann weiß ich werde ganz wenig verdienen.
Ja, oder?
Und das ist ja voll arg, oder?
Ja, ja, auch sehr risikobehaftet, der Beruf.
Und das noch dazu, genau, Risiko.
Und was dann auch vorkommt, einmal reingeschoben, Klimawandel verstärkt noch die Risiken, die die Landwirtschaft eh schon hat. Aber um dann mal darauf zurückzukommen, ich glaube schon, dass es auch durchaus gewollt ist, auch politisch, auch so sagen wir wirtschaftlich, dass man günstige Lebensmittel hat, damit man noch, sagen wir, den Konsum und die Wirtschaft ankurbelt. Also das glaube ich ganz fest, dass das auch so gewünscht ist. Und dass die Regierung schon auch immer guckt, dass man günstige Lebensmittel hat. Dass man, also in Deutschland ist es ja ganz extrem, ist ja auch ein Autoland. Also wir haben ja 2 große Standbeine, Landwirtschaft und Autoindustrie. Und da stehen wir uns selber ein bisschen im Weg. Ich glaube nicht, dass da eine Person ist, die dann, oder eine Gruppe von Menschen, die diese Vision hat und dann setzt sie Hebel, dass es genauso kommt. Aber das ist so, historisch kann man schon sehen, dass man guckt, dass die Menschen genug Geld haben, um auch ihr Auto zu kaufen. So, ne? Und dann gibt es ja noch Tourismus und so, die gibt es ja auch noch nicht so lang. Also meine Oma, die ist nach Holland gefahren, vielleicht mal 4 Tage. Also heute muss jeder einmal im Jahr mindestens in Urlaub fahren. Aber was ja auch verschiedene...
Einmal im Jahr, das ist gut.
Ja, oder zwei, ja, genau, das ist
sechs
gut.
Sechsmal im Jahr
das
oder
auch
so.
Nicht mehr, sonst mache ich einmal.
Nein, sechsmal ist übertrieben, aber
ja, Sommerurlaub, Skiurlaub.
Ja, genau.
Aber... Also was ja bestimmte Studien auch gezeigt haben, dass es so eine Wechselwirkung ist. Also die dadurch, dass die Technik eingesetzt wurde in der Landwirtschaft und nicht mehr so viele Menschen gebraucht wurden in der Landwirtschaft, das erzählt nämlich auch die Martina zum Beispiel. Früher haben alle Tanten und ganz viele waren auf dem Feld und heute braucht man eigentlich nur eine Person mit dem Trecker. Also die Menschen hatten Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern, um Wissenschaft, Medizin und auch Kunst. Dadurch, dass halt die Landwirtschaft produktiver war, für mehr Menschen Lebensmittel produziert hat. Davon profitiert natürlich ja auch die Landwirtschaft. Also es werden Technologien entwickelt. Also jeden Landwirtin, die ich kenne, haben auch ein Handy. Die haben auch einen Fernseher oder einen Laptop. Die haben ja auch ein Auto. Die profitieren ja auch. Das ist eine Wechselwirkung. Ne? Die haben auch eine gute medizinische Versorgung dann. Ne? Also die und dadurch, dass dann... es noch mehr Entwicklung in die Technik kommt, wird die Landwirtschaft noch produktiver. Und ich glaube, da jetzt sind wir so ein bisschen, wo wir das ziemlich ausgereizt haben. Aber das hoffe ich auch, dass das mit dem Buch rüberkommt. Das ist wirklich eine Wechselwirkung. Das eine bedingt das andere. Also, und die Landwirtschaft profitiert ja auch, das kommt auch in bestimmten Kapiteln vor, dass landwirtschaftliche Betriebe, die in der Nähe von Großstädten ist, das ist ja in Deutschland, hier gibt es ja, sagen wir Wien, wo ja so wirklich sehr, sehr viele Menschen leben im Vergleich zu ganz Österreich. Und ich komme ja auch aus so einer Metropolregion, also das Ruhrgebiet, Rheinland, da gibt es ja sehr viele Menschen, aber auch München, auch Berlin. Die landwirtschaftlichen Betriebe, die in der Nähe waren, die hatten ja auch erst die Möglichkeit, mehr zu produzieren, weil ja die Nachfrage da war. Die haben dann ja auch gesagt, die haben gemerkt, ein Wagen reicht nicht mehr, dann, also weil die Nachfrage so groß war. Und dadurch sind die Betriebe ja auch groß geworden. Also ohne jetzt wieder so zwei Fronten, aber dadurch, dass es mehr Menschen auch in den Städten gibt, sind die Betriebe auch gewachsen. Also die sind ja nicht gewachsen und haben gesagt, ich will wachsen. Und das ist, das ist ja nicht unabhängig von dem Wachstum der Städte.
Ja, voll. Also, dass dieser Wechselwirkung hat, hundertprozentig. Ich frage mich nur halt, wo bleibt da die Landwirtschaft, wenn es so weitergeht? Und jetzt muss ich dir ganz was Persönliches fragen. Du als Umweltwissenschaftlerin, Green Deal, wird dich wahrscheinlich erfreut haben. Ich glaube, durch die Pläne jetzt von Trump und Co. Steht das alles auf der Kippe. Europa, glaube ich, muss sich, was wir jetzt die letzten Tage so mitbekommen mit Grönland etc., auf eine völlig neue Situation nach dem Zweiten Weltkrieg einstellen, was für uns alle ein bisschen verlassen der Komfortzone bedeuten wird. Man hört schon die ersten Stimmen, also diese Art von Green Deal wird es nicht mehr geben, weil man jetzt hat man sich ja diesen Luxus leisten können, weniger produzieren, viel Brachflächen etc. Wenn wir da auf das Fertigdenken, werden wir wahrscheinlich eher wieder in die Produktion gehen müssen. Wie siehst du das?
Also um ehrlich zu sein, da also ich finde das ganz gruselig. Also da blutet wirklich mein Herz, dass wir uns nicht für mich oder für uns alle auf die wesentlichen Dinge, also unsere Lebensgrundlage fokussieren. Weil, das habe ich ja eben schon angedeutet, also der Klimawandel, der ist ja da, den merkt man ja sogar auch in den Städten. Aber die Landwirtschaft, die ist Verursacherin. Das ist ja auch nicht zu leugnen, aber sie ist auch Betroffene und sie kann auch Teil der Lösung sein, das ist auch ganz cool. Aber uns rennt die Zeit so ein bisschen weg. Also wenn man sich wirklich mit diesen einzelnen Themen beschäftigt, und es gibt ja nicht nur den Klimawandel, also die Wasser als Ressource oder auch überhaupt der Boden, also wenn man sich mit Boden beschäftigt, also diese ganzen Naturgüter, Luft, Klima, Boden, auch die Biodiversität und Wasser, da wird einem wirklich anders. Das, also, du hast gesagt, das ist eine persönliche Frage. Also, ich habe da jetzt keine Lösung. Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber mein Herz blutet da wirklich, weil ich das ganz, ganz schrecklich finde. Und ich manchmal denke, ist gar nicht die Frage, ob wir untergehen, sondern wie wir untergehen. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen edel untergehen.
Ich sage immer, viele sagen, wir zerstören die Natur, wir zerstören die Erde. Ich sage immer, das können wir Menschen gar nicht. Ich glaube auch nie, dass wir die Erde zerstören oder den Planeten. Wir zerstören maximal unsere eigene Lebensgrundlage. Weil ich sage jetzt, der Erde ist ja komplett egal, wenn da mal 125 Millionen Jahre nichts ist, dann ist halt nichts. Und dann kommt halt wieder irgendwas, ja. Ich sage jetzt ein Beispiel mit 100 Millionen Jahren oder irgendwas, ja. Das muss man halt vielleicht auch mal in der Diskussion einfügen. Weil dann, finde ich, wird es ein bisschen entspannter. Weil immer zu sagen, wir zerstören die Erde, das hört sich so dramatisch an. Ehrlicher ist, wir zerstören unsere Lebensgrundlage, ja. Und dann wird es halt uns nicht mehr geben. Die Frage ist ja, ob wir so wichtig sind für die Erde. Ich glaube nämlich nicht, ja. Weil wenn ich mir schon anschaue, wie viel Viecher da schon mal umgereiht sind und jetzt sind es halt wir Menschen und führen uns da halt auf, ja. Wenn wir uns selber ausrotten, ja, dann ist es halt so, oder? Also ich denke mal, ich sehe es ein bisschen gelassener, ich möchte es nicht runterspülen, aber wenn wir das nicht schaffen mit unserer Intelligenz, ja, dass wir uns da selber ein bisschen sozusagen in den Griff kriegen, wird es halt echt schwierig. Und was halt schon Fakt ist, wir sind halt unglaublich viele Individuen inzwischen, ja. Wenn man sich das anschaut, wir waren 1800 noch unter einer Milliarde bei 800 Millionen Menschen, ja. Und in 200 Jahren kommen quasi fast oder über 7 Milliarden dazu. Das ist schon heftig, wie wir uns vermehrt haben, ja.
Also das ist heftig. Also wenn man so eine Agarplatte nimmt, ne, wo man so Bakterien drauf züchten kann und man sieht, wenn die so wachsen, dann sieht man ja, irgendwann ist zu wenig Platz, Nährgrundlage geht kaputt und dann wird alles absterben. Aber ja, wie du schon sagst, also dass wir nehmen uns selber unsere Lebensgrundlage und das ist fatal. Und die Menschen, wenn man sich damit beschäftigt, wie wir so sind, also die kognitive Fähigkeit, sich auch was vorzustellen, das ist ja eigentlich das, was uns zum Verhängnis wird fast. Also sagen wir mal so Geschichte, der ist ja eigentlich erst dadurch entstanden. Also wir können uns was vorstellen, wir können etwas entwickeln, wir können auch sagen wir mal über Jahre im Voraus uns irgendwas vorstellen und dadurch also auch diese Technik, die braucht ja auch unglaubliche Ressourcen. Also das ist unfassbar. Also ich weiß nicht, ob unsere Intelligenz da so gebaut ist oder unsere kognitive Fähigkeit, uns da selbst aus der Bredouille rauszuholen. Aber
Wir haben jetzt KI. Jetzt die KI mal für uns regeln, keine Ahnung.
Die lügt zu 40%, habe ich mal gelesen. Okay. Aber ja, also das unterschätzen, glaube ich, auch viele, wenn ich mich unterhalte mit manchen. Es gibt ja diese doppelte Transformation, also Digitalisierung zu nutzen für unsere ganzen Nachhaltigkeitsfragen, also vor allem die ökologischen Nachhaltigkeitsherausforderungen. Irgendwo müssen ja auch die Ressourcen, also die Rohstoffe herkommen, um diese ganze Technologie zu bauen. Also die ist ja auch limitiert. Die kommt übrigens auch eher so aus den ländlichen Regionen. Und das ist ein großes Thema und man darf auf jeden Fall die Zuversicht, dass man das noch irgendwie hinkriegt, nicht verlieren. Also bei den ganzen, ich gucke schon gar nicht mehr so oft Medien. Aber natürlich muss man ein bisschen up to date bleiben. Aber man darf die Zuversicht nicht verlieren und, glaube ich, auch mal bei den Menschen bleiben und auch gucken, was man selber dann ändern kann und dann vielleicht auch Leute mitnehmen. Oder also ich sehe ja auch so, die Landwirtschaft ist extrem vernetzt. Wenn wir was in der Landwirtschaft bewegen, große Krisen hat nie irgendeine Politik gelöst. Das waren immer individuelle Menschen, die sich zusammengetan haben, die zusammen an ein Ziel gearbeitet haben. Das würde ich mir total wünschen, dass das so passiert.
Das ist jetzt fast ein schönes Schlusswort. Wir, wirklich, das hast du jetzt wunderschön formuliert. Und ich glaube auch, dass es genauso passieren wird. Also ich glaube, dass Einzelne immer resilient sein werden, ja. Selbst wenn es in der Masse wirklich einmal tragisch werden wird. Aber ich sehe das an der Geschichte meines eigenen Hofes, wo wir da eine 800-jährige Geschichte haben. Und wenn ich mir da die Geschichte so durchlese, 15. 16. Jahrhundert, wie brutal und schlimm das die Zustände gewesen sind, von der Religion angefangen, wo quasi Mord draufgestanden ist, wenn man bei uns in Österreich protestantisch war. Mord, also man ist einfach aufgehängt worden. Ja. Alles, was da so passiert ist, ja, über Jahrhunderte, das war ja wirklich brutalst. Ja. Aber ich eine Wetterkapriolen Anfang 17. Jahrhundert, also Ende 16. Jahrhundert, hat es eine kleine Eiszeit gegeben. Ja. Das war ja ganz dramatisch bei uns in den Bergen. Also da war ja wirklich quasi über viele, viele Jahre überhaupt keine Ernte fast möglich. Und trotzdem, irgendwie haben die Menschen überlebt. Und es hat aber kein Geschäft gegeben, wo man einkaufen hat gehen müssen. Also was da an Entbehrung von Menschen geleistet worden ist über Jahrhunderte, ja, das finde ich total bemerkenswert. Und darum denke ich mir immer wieder, wenn wir zu sudern und jammern, ja, denke ich mir immer, das ist gar nichts, was wir da gerade leisten. Ja, das ist, wir leben, jeder hat eine Zentralheizung, jeder hat warm Wasser, wir haben zum Essen, ja. Und ich sage einmal, selbst für, in Österreich kann ich zumindest sagen, für die sozial Schwächsten wird geschaut, ja. Die werden sozusagen gut durchgebracht. Also da leistet man ja was Gewaltiges. Aber ich glaube, wir sind weit weg von irgendeiner Entbehrung, ja. Und vielleicht ist es halt einfach in der Geschichte der Menschheit, und du schreibst das eh so schön, Erde, Arbeit, ja. Vielleicht müssen wir uns dann eh wieder irgendwann besinnen, wirklich wieder in die Erde zu greifen, ja. Also in diesem Sinne, oder? Möchtest du noch irgendwas sagen an unsere Hörerinnen und Hörer? Liegt dir noch was am Herzen?
Also ich würde natürlich empfehlen, das Buch zu lesen.
Das wollte ich sowieso ich machen. Ich hört sie die Kamera.
Dann kriegt man einen authentischen Einblick in die Landwirtschaft, also jetzt in die deutsche Landwirtschaft. Aber es ist ja nicht weit von Österreich. Und ich kann nur sagen, die Deutschen, die ich kennengelernt habe und die Österreich kennen, die lieben die österreichische Landwirtschaft, die sie so gesehen haben. Und ja, also was ich mitgeben will, also ja, wie gesagt, die Zuversicht nicht verlieren und offen bleiben für Dialog und mal aus der Komfortzone rauszugehen und ins Gespräch zu kommen.
Ganz, ganz wichtig. Also Pia, danke für deine Arbeit und danke auch der Kim an dieser Stelle, dass ihr beide das so toll gemacht habt. Danke für die Einblicke. Ja. Wie gesagt, ich habe nicht immer so viele Gäste aus Deutschland da. Du bist jetzt gleich gestartet im Jahr 2026, voll schön. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dieser Dialog zwischen den Ländern. Dann sieht man im eigenen Land vielleicht oft wieder mal ein bisschen die Dinge anders. Und das ist auch wichtig, dass wir dazu lernen. Und ja, und ich darf jetzt Danke sagen bei dir, dass du wieder mit dabei warst, wenn dir die Folge getaugt hat und du gesagt hast, cool, die Bia hat mir jetzt mal Einblicke gegeben, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Dann teile den Podcast bitte gerne weiter. Vor allem auch ganz, ganz wichtig, abonnieren. Dann kommt er sozusagen jede Woche fix in der Playlist. Wir erscheinen jeden Donnerstag um 17 Uhr. Und wir haben unter anderem auch Shorts-Folgen. Die werden dann speziell angekündigt, sind kürzere Folgen und kommen je nach Wochentag ganz verschieden, je nach Thema, was ganz, ganz, ganz aktuell ist. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein. Danke, Pia.
Danke, Hannes.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.